Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
So schön hier zu sein. Ich habe so diese kleine Macke, ich zeige immer ganz gerne meine Family und vielleicht, ne, falls du dich erinnerst, dass ich schon mal hier war, habe ich bestimmt meine Familie gezeigt. Die wächst immer weiter, weil die ganzen Ladies auf diesem Bild, die gehören alle direkt zu mir, im Sinne von, das ist meine Frau und meine drei Töchter. Aber inzwischen gibt's auch so ein paar Schwiegersöhne. Das heißt, eigentlich ist der Bon ganz rechts, ist mein Schwiegersohn. Der Joel ist noch nicht mein Schwiegersohn, aber die Pläne sind schon gesetzt, dass das auch bald mein Schwiegersohn ist. Ganz liebe Grüße. Genau, Katja und ich, wir leiten die K21 Wunsdorf und Schaumburg, zwei Standorte in der Region Hannover und sind seit vielen Jahren verbunden auch, sowohl mit Thor und Gabi als auch mit dieser Kirche. Das ist cool. Jawohl, ich hoffe, du hast Erwartungen mitgebracht für diesen Sonntag, für das Wort Gottes. Und ich glaube, ich bete erstmal. Ich bete nochmal ganz kurz, dass wir uns ausrichten auf das, was Gott uns sagen möchte. Und Jesus, wir laden dich von Herzen ein, zu uns zu sprechen. Und ich lade dich ein, durch mich zu sprechen. Ich weiß, ich habe absolut nichts zu sagen, wenn du nicht redest. Aber ich bin so überzeugt, du möchtest heute zu unseren Herzen reden. Du möchtest heute eine tiefe Offenbarung geben, letztendlich von dem, wie du bist, wie dein Königreich funktioniert. Gott, ich bete, dass du sprichst und dass wir genau das rausfiltern und abgreifen, was du uns zu sagen hast, zu jedem von uns. Und du liebst jede einzelne Person in diesem Raum. Danke dafür und danke, dass du uns hineinführen möchtest in all deine Möglichkeiten und das, was du vorhast. Wir ehren dich. Amen. Amen. Ich möchte heute über ein Thema, ich weiß nicht, ob du schon lange unterwegs bist mit Jesus oder ob du sagst, okay, ich bin hier reingeraten, ganz neu und so weiter, okay. Ich will dir eins sagen, wir werden heute über ein Spannungsfeld des christlichen Glaubens reden, was uns alle herausfordert, auch die, die schon lange mit Gott unterwegs sind. Und dieses Spannungsfeld, naja, ich will mal mit zwei Bibelstellen beginnen. Bibelstellen, die etwas illustrieren von dem, was im Neuen Testament, und das ist die Hauptgrundlage unseres Glaubens, ja die Bibel und dann das Neue Testament, was von Jesus redet, von dem neuen Bund redet, von dem, wie wir heute mit Gott unterwegs sein können. Zwei Bibelstellen, die beschreiben, was das absolute Normal eigentlich darstellt, neutestamentlich gesehen. Die eine Bibelstelle ist von Jesus selbst und die andere Bibelstelle ist dann von seinen Nachfolgern, von den Aposteln und von den Jüngern. In Matthäus 15, Vers 30, da heißt es, eine große Menschenmenge kam zu ihm und sie brachten ihm Gelähmte, Blinde, Krüppel, Stumme und viele Menschen mit anderen Gebrechen. Sie legten sie vor ihn hin und er, Jesus, heilte sie alle. Jesus heilte sie alle. Und wisst ihr, das ist nicht die eine Bibelstelle, die ich nach langem Suchen und schwierigen Recherchen schließlich gefunden habe, sondern über Jesus heißt es ständig so. Ich hätte hier eine ganze Liste seitenweise bringen können. Jesus heilte alle, die zu ihm kamen. Und dann spulen wir ein bisschen vor. Jesus ist jetzt gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren. Seine Leute sind am Start. Apostelgeschichte 5, Vers 12. Dort heißt es, währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Vers 14, immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn, Männer wie Frauen. Scharenweise strömten die Leute aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern besessen und alle wurden geheilt. Sag mal, alle. Okay? Das ist krass. Das ist die neutestamentliche Normalrealität. Krasse Dinge passieren, wo Gott am Start ist. Und warum ist das ein Spannungsfeld? Naja, das ist ein Spannungsfeld deswegen, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. In meinem Leben ist es nicht immer so, dass alle geheilt werden. Meine Frau hatte gestern Rückenschmerzen, ich habe für sie gebetet, ich habe nochmal für sie gebetet und sie hatte immer noch Rückenschmerzen. So, auf der anderen Seite kann ich sagen, ja, ich habe in meinem Leben schon oft erlebt, dass Gott geheilt hat. Lob und Dank. Es ist nicht so, dass Gott nie heilt oder dass es irgendwie heute was ganz anderes wäre. Wir glauben daran, dass Gott heilt. Wir glauben daran, dass Gott immer noch Wunder wirkt und vor allen Dingen, dass das Leben mit Jesus das Beste ist, was es gibt. Es ist nur nicht ganz so, wie im Neuen Testament mein persönliches Erleben, dass es immer passiert. I don't know. Ich meine, neulich habe ich eine wirklich super ermutigende Geschichte gehört von ein junger Mann, der das erzählte, so Mitte, Ende 20, Familienvater. Ich glaube, als es passierte, hatte er zwei Kinder und eins im Mutterleib noch bei seiner Frau. Und er bekam die Diagnose, sie haben in ihrer Brust 6 Tumore. Sehr ungewöhnlich für einen Mann Ende 20. Und ich sagte ihm, wir müssen das weiter untersuchen. Und sie checkten weiter seinen Körper und sagten, okay, wir haben in ihrem Gehirn was gefunden. Da ist ein Tumor, der drückt auf das Zentrum für die Hormone, wo die gesteuert werden. Und der ist mit Sicherheit letztlich die Ursache dafür, dass die Tumore in der Brust gewachsen sind. Das können wir behandeln, wir können diesen Tumor operieren, wir können das bestrahlen, was weiß ich. Das Problem ist, da gibt es noch einen Tumor in ihrem Gehirn. Und der sitzt im Zentrum ihres Gehirns, dort, wo wir nicht operieren können, wo wir nicht rankommen können. Wir wissen nicht, ob es ein bösartiger Tumor ist. In dem Fall ist die Prognose, dass sie in ein paar Monaten spätestens tot sind. Vielleicht ist es auch ein gutartiger Tumor, sogenannter gutartiger Tumor. Aber auch der, wenn er wächst, vielleicht haben sie noch 10 Jahre. Aber ihr Wesen, ihre Persönlichkeit wird sich in starker Weise verändern, wenn dieser Tumor dort im Gehirn sich ausbreitet. Was für eine niederschmetternde Diagnose. Albtraum. Und dieser Mann, er hat angefangen, Videos aufzunehmen. Videos für seine Kinder, Videos für seine kleinen Kinder. So wie wir heute gesehen haben hier vorne. So Videos zum 18. Geburtstag. Video zur Hochzeit von seinem ungeborenen Kind im Mutterleib. Und er kannte Jesus, aber er ist sozusagen sein neu sich hingegeben und in einer Kirche gepflanzt. Und sie haben für ihn gebetet, er hat auch angefangen zu beten, dass Gott was tut, angefangen zu glauben oder angefangen überhaupt mal das Gebet auszusprechen. Gott, du hast doch hier Möglichkeiten, du kannst doch was tun, du kannst doch heilen, auch wenn Ärzte sagen, es gibt keine Möglichkeit. Und so ging das einige Monate und dann hatte er wieder einen Arzttermin, er sollte nochmal untersucht werden und die weiteren Schritte sollten besprochen werden, auch wenn eigentlich schon klar war, es gibt keinen wirklichen Ausweg. Und der Arzt, nachdem er ihn untersucht hat und er dort im Zimmer saß, sagte zu ihm, wir können Sie nicht behandeln. Wir haben Sie untersucht, aber es ist nichts zu finden. Weder in der Brust noch im Gehirn, alle Tumore sind verschwunden. Und es ist ärztlich dokumentiert, sowohl die Diagnose als auch die Heilung. Und das ist, was Gott tun kann. Und was er auch heute tun kann. Und das ist absolut begeisternd. Und gleichzeitig würde ich sagen, Gott, aber ich hätte da noch ein paar Vorschläge. Ich kenne da noch ein paar Leute, die brauchen auch Heilung. Da ist noch irgendwie so viel mehr, was ich glaube, was noch so gehen kann. Es ist irgendwie ein Spannungsfeld. Oder dann hört man manchmal von Leuten, die in Indien aktiv sind oder die in Südamerika aktiv sind oder an anderen Stellen denken, okay, da passieren noch viel mehr Heilungen, so scheint es. Deutschland hat einen der größten Heilungsevangelisten hervorgebracht im letzten Jahrhundert, Reinhard Bonke, der in Afrika einen unfassbaren Dienst getan hat. Es geht in die Millionen, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind und auch wie viele Menschen Heilung erlebt haben. Krasseste Wunder sind passiert. Und Reinhard Bonke war ein Deutscher, vor ein paar Jahren gestorben. Aber ich habe ihn auch erleben dürfen. Ich habe sogar mit ihm reden dürfen. Ein paar Mal bin ich ihm begegnet. Ja, auch hier in Berlin und an anderen Stellen. Er hat in Deutschland gepredigt und das war auch stark und sind auch Menschen zum Glauben gekommen. Aber er würde selber gesagt haben, es ist ein Unterschied, ob ich in Deutschland diene und was passiert oder ob ich in Nigeria oder in anderen Ländern diene und was passiert. Und ich frage mich mit diesem Spannungsfeld, was machen wir damit? Also keine Ahnung, ob deine Neugier geweckt ist, ob du sagst, das ist so eine Frage, die habe ich mir auch schon mal gestellt. Ich möchte sagen, ich habe diese ganze Predigt ist geboren aus einer Sehnsucht, weil ich glaube, Gott möchte was tun in Deutschland. Ist geboren aus einer Sehnsucht, nicht aus einer Sensationslust nach dem Motto, mir wird es besser gehen, wenn mal ein paar Leute geheilt werden. Darum geht es gar nicht so sehr. Eigentlich glaube ich vor allen Dingen, dass die Aufmerksamkeit der Menschen in unserem Land ganz anders geweckt werden würde, wenn wir mehr von diesen Dingen sehen würden. Ich glaube es von Herzen. Ich glaube auch, dass Gott da was hat für uns, dass eigentlich zu ihm etwas gehört, wo wir irgendwie noch mehr von erobern wollen. Und ich will nicht sagen, heute kommt die Lösung, heute kommt die Antwort, vielleicht nicht, aber vielleicht kommen so meine 2 Cent, so mein Teil, so ein Aspekt und ich glaube schon, dass wir da was lernen können. Und ich möchte mit euch in den Bibeltext einsteigen für heute und ich lese zuerst nur den letzten Vers von dem Abschnitt, dann lesen wir gleich nochmal den ganzen Abschnitt. Und dieser Text ist verstörend. Warum ist er verstörend? Weil er aus dem Rahmen fällt von dem, was ich vorhin gesagt habe, was das normal ist im Neuen Testament. Aber gerade weil dieser eine Vers oder dieser Text anders ist als das Normal, würde ich sagen, können wir was daraus lernen. Vielleicht gibt es da was für uns zu lernen und zu verstehen. Und dieser Text steht in Matthäus 13, wir lesen 58 und hier heißt es von Jesus, Jesus tat dort nur wenige Wunder. Steht fast nie so im Neuen Testament, hier steht es. Er tat nur wenige Wunder, weil sie nicht glaubten. Okay. Weil sie nicht glauben. Und meine Predigt heute heißt, wenn Jesus nur wenige Wunder tut. Wenn Jesus nur wenige Wunder tut. Okay, ich möchte mal kurz eine Illustration bringen oder einen Vergleich. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Aber ich finde es ganz, ganz spannend, mal ganz kurz, nämlich ein Problem, was wir in der westlichen Welt haben, und zwar ein ganz natürliches, jetzt, wir sind noch nicht beim Geistlichen, ist, dass viele Menschen sagen, ich würde gerne lieber ein bisschen weniger wiegen, als ich wiege, und ich wäre auch gerne irgendwie sportlicher, als ich sportlich bin. So, wir haben einen Bewegungsmangel und wir haben auch, ernähren uns teilweise zu kalorienreich, oder? So mal so im Durchschnitt oder so, keine Ahnung. However, und in diesem Ding, wir wünschten, es gäbe eine ganz easy Lösung. Deswegen gibt es dann auch immer die neueste Frauenzeitschrift, die easy Frühlingsdiät ausruft oder sowas. Mach nur eine Woche das oder mach nur 3 Wochen das und dann hast du den Traum, Buddy, dann hast du, bist du fit, dann ist alles, ist jetzt ist das Problem gelöst, ganz easy, oder? Aber wenn wir unser Gehirn einschalten, dann wissen wir, Moment mal, irgendwie kann das so nicht ganz stimmen. Ich glaube, wenn ich wirklich sozusagen super gesund sein will und nicht übergewichtig sein will, manche Menschen haben irgendwie einen Stoffwechsel, denen gelingt das irgendwie tatsächlich easy, aber wenn ich das irgendwie erleben will, meine Güte, dann braucht das eine große Lebensumstellung. Dann muss ich auf die Dauer und eigentlich für immer, ich muss mich anders ernähren, ich muss mich mehr bewegen, ich muss was, ja, Gewohnheiten und Mindset verändern. Warum erzähle ich euch das? Damit ihr jetzt rauslauft und alle irgendwie über euer Gewicht nachdenkt und sagt, nein, easy, ist nicht mein Thema. Ich glaube, es ist eine gute Illustration, eine Parallele zu unserem Thema. Wir haben gerade gelesen, Jesus tat nur wenige Wunder, weil sie nicht glaubten, sagt Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, er kommentiert das, der Augenzeuge Matthäus sagt das so. Und wir könnten jetzt eine ganz easy Predigt draus machen. Und glaub mir, ich habe von dieser Art Predigten schon ein paar gehört in meinem Leben. Du musst nur mehr glauben, ist ganz easy. Das mit den Heilungen und so weiter stelle ich nicht so als ganz easy. Man könnte jetzt so tun, als gäbe es ein ganz easy Rezept. Das ist aber ein bisschen problematisch, weil es uns irgendwie meistens frustriert zurücklässt, weil es auch Druck bringt auf Menschen. Okay, dann glaube ich wohl nicht genug, irgendwie mache ich was falsch. Ich würde ja gerne glauben, ja. Ich würde ja gerne, wie geht das? Das ist nicht konstruktiv. Und ich möchte direkt zu Beginn sagen, das ist nicht die Art von Predigt, die ich heute halten werde. Ich glaube nicht, dass es so easy ist. So diese kleine Sache, also tu das eine Woche und schon ist es für alle Zeit nett. Nein. Sondern ich glaube, wir dürfen eher davon ausgehen, dass es so etwas geben könnte vielleicht, wie diese Veränderung von Mindset, von Haltung, von Lifestyle, von Gewohnheiten, die möglicherweise mit der Zeit tatsächlich etwas verändern. Und ich glaube, so etwas können wir in diesem Text entdecken, wenn wir ein bisschen in den Kontext gehen, ein bisschen das Drumherum anschauen. Der Kontext von unserem Vers liefert ein paar interessante Hinweise. Nicht nur das, was Matthäus sagt, der es aufgeschrieben hat, sondern was Jesus selber sagt. Okay, jetzt spulen wir ein bisschen zurück in Vers 54 und lesen uns das durch. Jesus ist dort nämlich in seiner Heimatstadt, in der Stadt, wo er aufgewachsen ist, Nazareth. Jesus kehrt in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Als er dort in der Synagoge lehrte, staunten die Menschen und fragten, woher hat er diese Weisheit? Weshalb kann er solche Wunder tun? Er ist doch nur der Sohn eines Zimmermanns. Und wir kennen doch alle Maria, seine Mutter, wir kennen seine Brüder, Jakobus, Josef, Simon und Judas. Alle seine Schwestern leben hier unter uns. Was macht ihn zu sowas Besonderem? Und sie ärgerten sich über ihn. Sie wollten nicht an ihn glauben. Da sagte Jesus, ein Prophet, wird überall verehrt, außer in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und dann kommt unser Schlusssatz und er tat dort nur wenige Wunder, weil sie nicht glauben. Es ist faszinierend, Jesus in seiner Heimatstadt, in der Stadt, wo er aufgewachsen ist, wo sie ihn als kleinen Jungen noch haben durch die Gassen laufen sehen, vielleicht noch in der Windel. Man weiß nicht genau, ob sein irdischer Vater, ja, der Mann von Maria, Josef, ob der noch lebte zu dem Zeitpunkt, aber sie wussten, zu wem er gehörte, dass das nur ein Zimmermann war. Sie kannten die Geschwister und sie hatten innerlich so die Einstellung, der ist nicht besser als wir, aber da kommt Jesus und er spricht mit Autorität. Da ist eine Power. Da passieren Dinge. Er kommt mit diesem Ruf, boah, das ist ein Heiler, da passieren Wunder, das ist krass. Aber sie sagen so, was will der? Sie schauen ihn an und sie downgraden ihn, er ist doch nicht über uns, er ist doch nichts Besonderes. Er steht doch nicht über uns, wenn überhaupt steht er höchstens auf unserer Ebene, eigentlich wahrscheinlich eher unter uns. Jesus hatte viele Namen, wie er genannt wurde, wie Leute ihn bezeichnet haben. Manche haben zu ihm gesagt, hey Rabbi, du bist ein Rabbi. Das ist ein Ehrentitel, ein jüdischer Lehrer. Manche haben gesagt, boah, das ist ein Prophet. Manche haben auch gesagt, das ist der Messias. Und das war schon ein krasses Kaliber. Ich meine, der von Gott gesandte, vorhergesagte Retter. Und manche haben sich niedergeworfen und gesagt, du bist der Sohn Gottes. Nichts von alledem passiert hier. Nur der Sohn des Zimmermanns. Sie weigerten sich, ihm irgendetwas Besonderes innerlich zuzugestehen. Sie wollten nicht glauben, heißt es dann. Und dann spricht Jesus darüber. Er kommentiert das und das ist hochinteressant. Ich glaube, dass es uns tatsächlich einen Hinweis gibt, dem es lohnt nachzuspüren. Er sagt nämlich etwas als Diagnose. Er sagt, ein Prophet wird überall verehrt. Er spricht über Ehre. Er spricht nicht über Glaube. Er spricht über Ehre. Der Prophet, ja, von dem er hier spricht, oder das Bild davon ist wie der alttestamentliche Prophet, Leute wie Elia und Elisa, natürlich, wenn die irgendwo hingekommen sind, dann waren die Leute schockstarre und natürlich haben sie die geehrt. Und das war die Person, durch die Gott gewirkt hat, wo ich erwarten konnte, dass das der Kanal des Wirkens Gottes in meinem Leben ist, wodurch vielleicht die Heilung in meinem Leben passiert oder irgendetwas anderes Krasses. Propheten wurden geehrt. Und Jesus sagt, okay, sie nicht in der Heimatstadt. Er spricht über Ehre. Ehre, das bedeutet, dass wir etwas Gewicht geben, dass wir etwas Wert geben, dass wir sagen, das ist etwas unfassbar Besonderes und Kostbares. Das Gegenteil von etwas geringschätzen, etwas für gewöhnlich halten, etwas für niedrig erachten. Und Jesus sagt, sie ehren nicht, mit anderen Worten. Matthäus übersetzt es mit, sie glaubten nicht. Merkt ihr was, hier reden wir von zwei Dingen, die doch irgendwie was miteinander zu tun haben, die, lass mich sagen, wie zwei Seiten der gleichen Medaille zu sein scheinen, die irgendwie sehr eng miteinander verwandt sind. Wir sehen das auch an anderen Stellen, zum Beispiel Matthäus 10, 41, wo Jesus sagt, wer einen Propheten aufnimmt als einen, der für Gott spricht, das ist ja nichts anderes als zu sagen, okay, ich sehe in dir einen, der für Gott spricht. Das ist eine Sichtweise auf diese Person. Und was ist der Effekt? Er wird den gleichen Lohn erhalten wie der Prophet. Es hat Auswirkungen, wie ich die Person ansehe, hat Auswirkungen darauf, was bei mir ankommt, von dem, was Gott tun will. Es ist der Kanal, irgendwie durch den Gott wirken will. Und das gilt auch für gottesfürchtige Menschen, wie es hier weiter in dem Vers heißt. Und ich behaupte, meine These, dass wir in Deutschland, und ich keine Ahnung, wo du aufgewachsen bist, was dein kultureller Background ist, vielleicht gibt's das ganz vielfältig hier bestimmt. Ich bin so richtig in Deutschland aufgewachsen, zur Schule gegangen, alles von klein auf und so. Und für mich gilt, ich habe eigentlich von meiner Prägung, von meiner Herkunft keinen Plan von dem, was die Bibel meint, wenn sie von Ehre spricht. Sorry. Ich glaube, dass wir da oft gar keinen Plan haben, weil wir aufgewachsen sind in einem Land, also ich jedenfalls, wie gesagt, keine Ahnung, wie das für dich geht, aber in Deutschland ist so dieses Ehre, nee, Moment mal. Ganz egal, wer da vorne steht, ganz egal, wer da oben steht, die Standardreaktion ist erstmal Misstrauen. Autoritäten sollte man überhaupt nicht trauen. Wir sind zutiefst anti-autoritär geprägt in unserer Gesellschaft. Und ich verstehe das sogar, weil ich meine, wir haben eine Geschichte. Und wir haben eine Geschichte, wo ein dämonischer Führer geehrt wurde über die Maßen und damit unfassbares Leid und unfassbares Desaster über Deutschland und so viele Menschen gebracht hat. Ich verstehe, dass die Gegenreaktion, dass das Pendel in die andere Richtung geschlagen ist. Aber wir haben heute eigentlich gar keine Ahnung. Wenn wir überhaupt ein bisschen Respekt haben, dann, wenn Leute sich das verdient haben. Dann, wenn sie was geleistet haben, dann, wenn sie was darstellen, was sie vorweisen können, dann können wir eventuell mal so ein bisschen kurz ein respektvolles Wort haben. Maximal. Aber ansonsten, bitteschön, wer bist du denn schon? Was hast du mir denn zu sagen? Du Lehrer, du Politiker, du Polizist, du, was hast du mir denn zu sagen? Das ist eigentlich die Grundhaltung. Und was wäre, wenn im Königreich Gottes, wenn in der Bibel von Ehre irgendwie die Rede ist und etwas gemeint ist, was wir wirklich Mühe haben zu fassen, was aber gleichzeitig ein Schlüssel ist zu Glaube. Und das Wort Glaube, das lässt uns ja manchmal so, ja, ich würde ja gerne glauben, aber wie? Wenn aber das Wort Ehre uns einen Weg aufzeigen würde, der sehr praktisch ist, einen Weg, der zu tun hat mit Denkweisen, der zu tun hat mit Herzenshaltung, einen Weg, der zu tun hat dann auch mit Verhalten, wo wir uns auf den Weg machen können. Und wie gesagt, nicht die Frühlingsdiät, nicht instant, sondern einen Weg, wo wir sagen können, mit der Zeit, wenn wir diesen Weg und gerade wenn wir ihn gemeinsam gehen, wo eine andere Atmosphäre entsteht, ein Raum für das Wirken Gottes in anderer Weise sich öffnet. Was wäre, wenn? Ich meine, wir sind ja stolz in Deutschland darauf, sehr rationalistisch zu sein und immer in Ursache und Wirkung zu denken. Und wir denken so, Gott muss doch auch sofort formulieren. So der Himmel wie so eine Behörde, wo ich nur das Antragsformular richtig ausfüllen muss. In jedes Feld bitte genau das Richtige eintragen. Und wenn ich das mache, dann reiche ich das ein und dann kommt bitte meine Heilung unten raus. Und dann sind wir ganz frustriert, dass es nicht klappt. Und ich glaube, so einfach ist es nicht. Wie wäre es, wenn das irgendwie viel mehr zu tun hat mit einem Herzen und einer Herzenshaltung, die wir ganz neu vielleicht überhaupt erstmal verstehen und lernen müssen. Etwas zu tun hat damit, dass wir uns demütigen. Demütigen vor Gott, selbstverständlich, aber vielleicht sogar vor Menschen. Um das noch zu illustrieren, ganz kurz, noch eine Begebenheit aus dem Neuen Testament. Jesus, er begegnet auch einmal einem römischen Hauptmann. Dieser römische Hauptmann, das war eigentlich der Dude, der Typ, wo alle Leute sagen müssen, alles klar, Boss, was immer du sagst. Weil die Römer waren die Besatzungsmacht. Jeder Jude, selbst ein angesehener Jude, war ihm ausgeliefert. Die mussten machen, was die Römer sagten. Und das war nicht irgendein Römer, das war ein Hauptmann, ein Offizier, der hatte richtig was zu sagen. Und dieser römische Hauptmann kommt zu Jesus und hat eine Bitte an Jesus. Dieser römische Hauptmann kommt und sagt, ich habe einen Diener, der liegt todkrank zu Hause. Kannst du ihn heilen? Und Jesus reagiert, amazing, sofort, ohne irgendwie zu zögern, sagt er, alles klar, ich komme zu dir nach Hause und ich heile ihn. Perfekt, oder? Super Antwort. Und jetzt ist hochinteressant, was dieser Hauptmann sagt. Wir lesen da kurz rein, das steht in Matthäus 8, Vers 8. Da sagte der Offizier, ach Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Seine Reaktion. Jesus sagt, ich komme, ich heile ihn. Ich bin es nicht wert. Sprich nur einfach ein Wort und mein Diener wird gesund. Okay. Und er ist noch nicht fertig. Er sagt noch etwas von seinem Verständnis, wie die Dinge funktionieren. Er sagt nämlich, ich weiß das, weil ich selbst vorgesetzte Offiziere habe. Da sind andere, wenn die was sagen, mache ich das. Und mir sind auch Soldaten unterstellt. Sein Denken ist nicht, alle sind gleich, komm mal vorbei, Dude. Sein Denken ist, in der geistlichen Welt muss nur die richtige Person mit der richtigen Befehlsgewalt einfach sprechen und es passiert. So war sein Verständnis. Sein Verständnis war, da gibt es Ordnungen. Und wenn ich einfach das anerkenne, was jemand in der geistlichen Welt ist und vor ihm stand, der König. Wenn ich das anerkenne, der muss nur ein Wort sprechen. Er ehrt ihn, wenn du so willst, in krasser Weise, oder? Das ist, was wir sehen können. Jetzt ist interessant, was Jesus dazu sagt, oder? Wollt ihr wissen, was Jesus sagt? Jesus sagt in Vers 10, als Jesus das hörte, war er tief beeindruckt. Sag mir viele Bibelstellen, wo Jesus tief beeindruckt ist. Es gibt nicht viele Bibelstellen, wo Jesus tief beeindruckt ist. Oder? Es brauchte schon was, um Jesus zu beeindrucken. Hier war er tief beeindruckt von diesem römischen Soldaten. Und er sagt, einen solchen Glauben, er wird krass geehrt. Ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Ich weiß, du musst nur ein Wort sprechen. Er wird so geehrt, wie nennt Jesus diese Ehre? Einen solchen Glauben habe ich bisher noch in ganz Israel nicht erlebt. Merken wir was, hier gibt es ein Riesenfeld zu entdecken, meiner Meinung nach. Etwas, was so kostbar ist, wenn wir sagen, darauf will ich mich einlassen, das will ich rausfinden. Und deswegen wollen wir ein bisschen drüber nachdenken, ganz schnell, wie diese Ehre funktioniert. Vier Überschriften ganz kurz. Das erste ist Ehre, und das wird dir gefallen, das ist mir sehr wichtig. Ehre wird nicht eingefordert. Ehre wird nicht eingefordert, sondern freiwillig gegeben. Habt ihr das? Freiwillig gegeben. Pass auf, Jesus fordert Ehre nicht ein. Er kommt nicht nach Nazareth und sagt, ey Leute, ehrt mich bitte. Das ist nicht sein Ding. An keiner Stelle. Und übrigens, er prangert das eher an, wenn Leute mit dieser Einstellung unterwegs sind, wenn die Schriftgelehrten es lieben, an den ersten Plätzen, ja, vorne zu stehen. Er prangert das an, sagt, das ist nicht das Ding. Es ist zu Recht weird für uns, wenn wir das Empfinden haben, jemand fordert das ein. Jemand möchte gerne die Ehre bekommen oder ein Ehemann möchte gerne, dass er ganz besonders behandelt wird oder ein Politiker oder was auch immer. Es ist weird. Weil tatsächlich ist das überhaupt nicht das Ding. Bei Ehre geht es nicht um die Person, die die Ehre empfängt und dass sie jetzt denkt, oh, ich habe ein Recht auf Ehre. No, Müll. Das Ding ist, Ehre ist eine Einladung. Es ist übrigens so ähnlich wie bei Unterordnung. Unterordnung funktioniert auch nicht, indem man sagt, du musst dich mir unterordnen. Das ist nicht Unterordnung, das nennt man Unterdrückung, das ist was anderes. Unterordnung ist eine freiwillige Entscheidung von dem, der sich unterordnet. So ist es mit Ehre. Ich entscheide zu ehren. Warum? Weil die Bibel mich dazu auffordert. Und das lesen wir an vielen Stellen. Römer 12, Vers 10 über. Trefft euch gegenseitig darin, einander Achtung oder Ehrerbietung zu erweisen. Okay, das ist meine Herausforderung. Nicht nur ein bisschen Ehrerbietung, nein, alle anderen übertreffen. Hier ist mal ein Wettkampf, in dem wir alle einsteigen dürfen. Übertrefft euch gegenseitig. Oder Philipper 2, Vers 3. Haltet in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. So das ist, wie es um Ehre bestellt ist. Ich entscheide mich, andere zu ehren und werde dazu aufgefordert. Okay, zweite Überschrift. Ehre ist eine Haltung allen Menschen gegenüber und nicht meine Wahl. Nicht meine Wahl. Alright, ist meine Zeit schon rum noch nicht, oder? 1. Petrus 2, Vers 17, erweist allen Menschen Ehre. Alle Menschen. Das ist so radikal anders, als zu sagen, ich ehre Menschen, die was geleistet haben. Und so machen wir es in Deutschland, oder? Wir ehren Menschen für Leistung. Neulich war ich auf der Abiturzeugnisverleihung vor meiner jüngsten Tochter. Da haben nicht nur alle Abiturzeugnis bekommen, da wurden auch Schüler geehrt. Da wurden die Schüler geehrt, die ein 1,0 Abitur gemacht haben. Amazing, okay? Ehre, kriegt einen Pokal. Na, in Wunstorf kriegen sie ein blaues Handtuch, ich weiß auch nicht genau wieso, aber sie kriegen was geschenkt, sie werden geehrt. Es wurde die Person mit der besten Physiknote geehrt. Es wurde sogar die Person mit der besten Religionsnote geehrt. So, also Ehre. Und ich habe nichts dagegen, lass uns Leute ehren für besondere Leistungen, alles cool. Ich sage nur, das ist nicht die Ehre, von der die Bibel spricht. Die Bibel spricht davon, alle Menschen zu ehren. Warum? Weil alle Menschen Geliebte Gottes sind. Kostbare, wertgeschätzte Geschöpfe Gottes. Das ist erstmal die Grundlage, dass wir verstehen, jeder einzelne Mensch ist maximal geliebt von Gott. Deswegen ehren wir jede Person, sogar den, der vor dir so langsam fährt und bei der grünen Ampel nicht losfährt, zu sagen, ich ehre diesen Menschen, weil es ein geliebtes Geschöpf Gottes ist. Alright? Alright. Alle Menschen. Und dann gibt es eine Betonung, die kommt on top. Da spricht die Bibel von sowas wie doppelter Ehre. Bestimmte Gruppen. Und da sind wir bei der dritten Überschrift. Ehre knüpft an Gottes Sicht an, nicht an meiner. So, was heißt das? Es geht nicht darum, dass ich beurteile, ob eine Person Ehre verdient hat oder nicht. Das ist nicht mein Urteil. Ob sie ihren Job gut macht. Ob mein Ehepartner jetzt Ehre verdient hat, weil er mich gerade so richtig gut liebt. Oder ob meine Eltern Ehre verdient haben. Nein, das Gebot ist Ehre Vater und Mutter. Sogar eine Verheißung ist dabei, damit du lange lebst. Den Polizisten nur zu ehren, wenn ich irgendwie denke, der hat was Gutes gemacht. Oder den Politiker oder den Lehrer. Oder den Leiter in der Kirche. Ehren wir nur, wenn er was gut macht? Ehren wir den Prediger nur, wenn er eine Hammerpredigt gehalten hat? Oder ist eine Haltung der Ehre schon zu Beginn da, bei der Person, die ich noch gar nicht kenne, aber wo ich die Erwartung habe, Gott, du wirst zu mir sprechen? Was ehren wir? Ist es unsere Wahl? Nein, es ist Gottes Wahl. Warum? Weil Gott einsetzt in seinem Königreich. Wir leben, wenn wir mit König Jesus leben, leben wir in einem Reich, wo Gott sagt, da kommt die Person hin, da kommt die Person hin, da kommt die Person hin. Er setzt und er erwartet Treue. Und er erwartet Ehre. Einfach, weil wir anerkennen, was Gott da tut. Und jetzt will ich noch ein bisschen die Temperatur erhöhen, oder? Petrus sagt nämlich nicht nur, er weist allen Menschen Ehre. Dieser Vers endet mit der Aussage, ehrt den Kaiser. 1. Petrus 2. Ehrt den Kaiser. Petrus schreibt das Anfang der 60er Jahre. Und ich rede jetzt nicht vom letzten Jahrhundert, ich rede vom ersten Jahrhundert. Also zwischen 62 und 64 nach Christus hat Petrus diesen Brief geschrieben. Und er hat ihn geschrieben aus Rom. Er war in Rom zu der Zeit. Und es ist völlig klar, welcher Kaiser hier gemeint ist. Es ist der römische Kaiser. So, Petrus sagt, ehrt den Kaiser und meint den römischen Kaiser. Man kann ziemlich leicht herausfinden, welcher römische Kaiser das war in diesen Jahren, 62, 64 nach Christus. Ich weiß nicht, ob du es weißt, es war Nero. Kaiser Nero, vielleicht schon mal gehört. Nero, das war der Typ, der Rom oder Teile von Rom angezündet hat, weil er gerne ein paar andere Pläne verwirklichen wollte mit der Stadt. Und man sagt, dass Nero anschließend es den Christen in die Schuhe geschoben hat und behauptet hat, es wären die Christen gewesen, um von sich abzulenken. Und dass unser Nero eine Welle der Christenverfolgung in einer Intensität gekommen ist, wie vorher nicht. Und auch Petrus wurde hingerichtet im Rahmen dieser Verfolgungswelle von Nero. So, was machen wir jetzt damit? Ehrt den Kaiser, sagt Petrus. Crazy, Nero? Nun, ich bin einerseits schon überzeugt, dass es Grenzen gibt. Wir leben alle nicht im Dritten Reich, aber ich glaube schon, dass wenn wir Adolf Hitler als Diktator hätten, dass es nicht angesagt wäre, einfach nur den blind zu ehren. Dass wir nicht jede dämonische oder böse Art der Leitung oder Führung oder sonst was akzeptieren müssen. Ja, nur wir fallen ja auf der anderen Seite vom Pferd. Ich will nur sagen, wie weit die Bibel geht, diese Ehre zu betonen, damit wir uns mal überlegen, ob wir da auf dieser Seite vielleicht noch ein paar Dinge lernen dürfen. Predigt darf ja ein bisschen herausfordernd sein, oder? Ihr seid ja jetzt im Sommermodus, geht ja in entspannte Sommerzeiten, um darüber nachzudenken. Letzte Überschrift, Ehre, wahre Ehre, kommt aus dem Herzen und ist nicht nur äußerlich. Und das ist mir so wichtig, dass wir uns nicht anfangen jetzt zu dressieren, dass wir anfangen uns ein paar fromme Floskeln anzugewöhnen. Ich erinnere mich noch gut, wie ich die Gemeinde damals übernommen habe, wo wir heute immer noch sind. Und ganz am Anfang, das war eine kleine Gemeinde, ist viele Jahre her. Und ich habe gesagt, ich besuche alle Leute, die da sind. So wahnsinnig viele waren es nicht. So, ich habe sie besucht, ein paar Monate habe ich alle durchgehabt. Und einmal habe ich ein älteres Ehepaar besucht, fuhr so mit meinem Auto in ihre Einfahrt, stieg aus dem Auto aus, da kam der Mann schon raus aus der Tür und sagte so, sei gegrüßt, du Gesalbter des Herrn. Ich dachte so, Alter, das ist ja mal interessant. Sei gegrüßt, du Gesalbter des Herrn. Hatte so einen ganz verklärten Blick. Also ich sage, alles klar, so, ich gehe so rein. Und dann war er immer so mit dieser Art, ja, du bist ja der Gesalbte des Herrn, so, Pastor, mein Pastor, wie auch immer so. Irgendwie, ich dachte, das ist irgendwie schräg. Und dann, wie die miteinander umgegangen sind, fand ich auch schräg, weil da war nichts mehr von Gesalbter des Herrn. Die haben eigentlich sich gegenseitig ziemlich gebieft, während ich da bei denen war. Und 2 Wochen später waren sie nicht mehr gesehen bei uns in der Kirche. Und er hat mir gesagt, er hatte irgendwie ein Buch gelesen über Ehre. Und ich dachte so, ja, ob das so gemeint ist? Nun, ich muss das nicht beurteilen. Mir kam diese Story nur wieder in den Sinn. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in die Falle nicht tappen, zu denken, es wäre eine Sache unserer Sprache. Es ist vor allen Dingen eine Sache unseres Herzens. Die Ehre, die Gott von uns haben will, ist auch eine Frage des Herzens. Jesus zitiert Jesaja und sagt, ihr ehrt mich mit den Lippen, aber euer Herz ist weit weg von mir. Es geht immer um das Herz. Und darum geht es Gott und darum geht es auch bei Menschen. Wenn wir Gott ehren wollen, dann hat es auch immer zu tun, zum Beispiel mit unserem Geldbeutel. Aua, das ist nämlich das, was niemand hier sieht. Aber Jesus sagt, wo unser Schatz ist, da ist auch unser Herz. Es ist untrennbar. Es ist immer eine Herzensangelegenheit. Wenn wir Leute ehren, dann geht es auch immer darum, welche Herzenshaltung, ob wir von Herzen wollen, dass Leute gewertschätzt sind, Respekt haben, aufblühen, vorangehen können. Und doppelt da, wo Menschen Verantwortung tragen. Und ich glaube, da wird es sehr, sehr praktisch, wenn du heute Nachmittag nach dem herrlichen Sommerfest hier vielleicht noch einen ruhigen Moment hast und darüber nachdenkst. Wie ist es in meinem Leben? Mit den Menschen, die in meinem Leben sind? Wie ist es mit meinem Ehepartner, meiner Familie, meinem Chef, mit Freunden, mit Nachbarn? Ehre ich alle Menschen? Ehre ich Menschen besonders, die Verantwortung tragen? Und respektiere ich das, unabhängig davon, ob ich gerade der Meinung bin, dass die Person das gut macht und ob sie das richtig macht, sondern einfach, weil ich Jesus-mäßig unterwegs sein will und hineinwachsen will in ein Prinzip, das Raum schafft, das Gott Glaube nennt. Ein Prinzip, was Raum schafft dafür, dass Gott diesen Kanal benutzen kann, um in meinem Leben was Gutes zu tun, weil genau das wird dadurch freigesetzt. Und so oft sind die Dinge, die Gott tun will, nicht etwas, was er einfach nur vertikal in unser Leben tut, sondern er tut es allzu oft durch andere Menschen. Und wir werden taub und blind dafür, wenn wir uns nicht für die Wege Gottes öffnen. Stell dir vor, wir schaffen eine Atmosphäre. Und es ist so powerful, wenn die ganze Kirche das tut. Wir können die Atmosphäre einer ganzen Stadt und eines ganzen Landes verändern, wenn wir als Kirche sagen, hey, unser Go-To ist, wir ehren einander. Unser Go-To ist, wir ermutigen einander. Unser Go-To ist, wir heben einander hoch. Unser Go-To ist, wir warten nicht, bis jemand was Tolles gemacht hat, um ihn wertzuschätzen, sondern wir schätzen immer Menschen wert. Und unser Go-To ist, wir ehren auch Leiter, wir ehren auch Politiker. In Berlin habt ihr genug Ebenen, die ihr ehren könnt, direkt vor der Haustür. Wir ehren das, weil es so sehr Reich Gottes ist. Weil es die andere Seite der Medaille ist, zu glauben. Und ich sage nicht, das wird alle Probleme lösen, aber ich glaube schon, dass es ein Weg ist, Nicht die Quick-Fix-Frühlingsdiät, sondern dieser Weg, Step für Step für Step, dass unsere Haltung, unser Herz, unsere Gewohnheiten, unsere Verhaltensweisen verändert werden können. Und dadurch der Raum für den Heiligen Geist und für sein Wirken immer größer wird. Und ja, wir dürfen heute schon für Heilung beten. Und ja, wir dürfen jeden Tag erwarten, dass Gott Großes tut. Und ich glaube aber auch, wir brauchen uns nicht zufrieden zu geben mit dem Level von Deutschland zurzeit. Gott will noch so viel mehr tun. Das Reich Gottes hat noch so viel mehr zu bieten. Amen. Und ich hoffe, du bist herausgefordert. Ich bin herausgefordert. Ich predige nämlich auch zu mir selbst vor allem. Wenn ihr nicht gesegnet seid, kann ich auch nicht ändern, aber ich bin gesegnet. Nein. Lass uns Gott eine Antwort geben. Ich möchte noch ins Gebet gehen mit uns. Vielleicht magst du mal aufstehen. Der Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns liebst und das beinhaltet, dass du uns herausforderst. Bist du gerade da, wo wir denken, unsere Prägung, unser Denken, es ist doch so normal. Aber da, wo du einfach so anders denkst, wo deine Perspektive so anders ist, uns herausforderst, ich danke dir, Herr. Und du, Jesus, bist der König der Könige. Das Beste, was uns je passiert ist, ist, dass wir dich gefunden haben, dass du uns gefunden hast, dass du uns erlaubt hast, Erlösung zu empfangen durch dein Werk am Kreuz, dass du uns erlaubt hast, deine Kinder zu werden, dass du uns erlaubt hast, in dein Königreich einzutreten. Herr, und wir wollen dich zuallererst ehren. Wir wollen zuallererst sagen, was immer du willst, soll geschehen. Was immer du uns leitest und sagst und bestimmst zu tun, wir wollen es tun. Und Herr, präge unser Herz, präge die Atmosphäre unter uns, präge unsere Sicht voneinander. Hilf uns, mit unserem Herzen immer mehr allein zu sein, auf einer Linie zu sein mit dir. Und hilf uns, dass das, was in unserem Herzen ist, dann aus unserem Mund kommt und nur dann. Hilf, dass aus unserem Mund Wertschätzung und Ehre kommt. Hilf, dass aus unserem Mund Dinge kommen, die andere hochheben. Hilf, dass wir darin wachsen, einander wertzuschätzen und zu achten. Wir sehnen uns danach, dass du deinen Willen tun kannst. Wir sehen uns danach, dass es wie im Himmel so auf Erden ist. Wir sehen uns danach, dass die Realität deines Reiches überall sichtbar wird, in unserer Umgebung, in unserem Land. Wir sehen uns danach, dass du viel mehr Wunder tun kannst. Aber wir wollen auch Ja sagen zu allem, was es uns kosten wird. Zu den Wegen, die du uns führen willst. Jesus, da wo du jetzt gerade Menschen so aufmerksam machst, vielleicht auf die Situation in der Ehe, und sagst, hey, fang an, deinen Ehepartner, deine Ehefrau, deinen Ehemann zu ehren. Unabhängig, ob du denkst, die Person verdient es. Herr, ich bete so, dass du Gnade schenkst, dass ein neues Leben kommt. Ich bete, Herr, wo jemand so struggelt mit dem Chef auf der Arbeit oder der Chefin. Ich bete, dass du Gnade schenkst, eine ganz neue Brille sozusagen, ganz neue Sicht, mit deinen Augen zu sehen, wen immer wir da vor uns haben. Gott, egal in welchem Lebensbereich, gib uns deine Augen. Lass uns sehen, wie du siehst. Jesus, lass uns sehen, wie du siehst. Yes. Wenn wir so im Gebet bleiben, ich habe einfach diese Frage. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Jesus Christus der König ist. Vielleicht bist du hier und stellst fest, ja, aber er ist nicht mein König. Ich kenne Jesus nicht. Oder vielleicht zu halb. Aber weißt du, die eigentlich entscheidende Frage ist, ist er dein König? Gehört dein Leben ihm? Manchmal sagen wir so Sachen wie, Jesus klopft an unsere Herzenstür und das stimmt. Er klopft gerade jetzt, er sagt, lass mich rein. Aber gleichzeitig, Jesus ist ja nicht der Bittsteller. So bitte, bitte, lass mich in dein Leben. Jesus ist der König der Könige. Und das Beste, was wir machen können, ist zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich vertraue mich dir an. Wenn du mich irgendwie annimmst, ich flehe dich an, ich komme zu dir. Und weißt du was, Jesus ist voller Gnade. Jesus vergibt uns unsere Schuld. Jesus schenkt uns Vergebung, die wir niemals uns verdienen können. Wenn wir an diesen Punkt kommen, zu sagen, Jesus, sei mein König. Während wir die Augen schließen, möchte ich die Frage einfach stellen. Wer ist heute hier und sagt, das ist mein Schritt, Jesus mein Leben anzuvertrauen. Zu sagen, Jesus, sei mein König, sei mein Retter und Herr. ich will dir gehören. Wer das heute sagen will, mit dir möchte ich gern beten. Von hier vorne. Ich werde gleich ein Gebet formulieren, sodass du das ausdrücken kannst und wir gemeinsam. Aber zunächst triff eine Entscheidung, eine klare Entscheidung. Und damit du auch weißt, das war mir ernst, das habe ich nicht nur mal kurz gefühlt, ich habe eine Entscheidung getroffen, lade ich dich ein, während die Augen geschlossen sind, dass du mal kurz deine Hand hebst. Und zwar jetzt. Wer ist hier, der sagt, ich will Jesus mein ganzes Leben geben? Dankeschön. 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 So gut. Wer ist noch hier? Kannst die Hände wieder runternehmen, aber du kannst sie auch noch hochheben, wenn du noch nicht dich gemeldet hast, wenn du diese Entscheidung jetzt treffen willst. Ich will Jesus mein Leben geben. Er soll mein König sein. Er soll mein Retter sein. So gut. Und dann beten wir jetzt gemeinsam. Und ihr dürft alle gerne dieses Gebet mitbeten. Du darfst es zu deinem Gebet machen, um genau das heute auszudrücken. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Ab heute sollst du mein König sein. Bitte vergib mir meine Schuld. Bitte nimm alles weg, was mich von dir trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Füll mich mit deinem Heiligen Geist und leite mein Leben. Lehre mich deine Wege. Lehre mich so zu denken wie du. Lehre mich so zu leben wie du. Ich gehöre dir. Danke für deine Liebe. Danke, dass ich jetzt zu dir gehören darf. Ich will dir für immer nachfolgen. Amen. Wollen wir Jesus einen großen Applaus geben für Menschen, die ihm ihr Leben anvertraut haben.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.